Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Ein neues Buch und ein neuer Fernsehfilm sind das Thema dieser Sendung. Das Buch erzählt aus jüdischer Perspektive vom Wirtschaftswunder Deutschland der späten 50er Jahre. Der Film erzählt vom Einheitswunder Deutschland 1990. Damals, 1990, klopfte das Ehepaar Honecke an die Tür eines evangelischen Pfarrhauses und wurde aufgenommen im Namen der Barmherzigkeit. Bevor wir aber den Film Honecke und der Pastor vorstellen, spreche ich mit dem Publizisten Raphael Seligmann darüber, wie es war, als 10-jähriger jüdischer Junge 1957 nach Deutschland zu kommen und dort zu bleiben. Raphael Seligmann wurde 1947 in Tel Aviv geboren. Seine Eltern stammen aus Deutschland. Sein Vater Ludwig wuchs im bayerischen Ichenhausen auf. Von dort floh er 1933 in der Nazizeit. Diese Geschichte hat Raphael Seligmann in dem Buch Lauf, Ludwig, Lauf aufgeschrieben. Im Nachfolgeband Ludwig und Hanna erzählte er dann, wie sich die Eltern kennenlernten und versuchten, in Israel eine Existenz aufzubauen. Dieser Versuch misslang. 1957 kehrten Ludwig und Hanna Seligmann mit ihrem dann 10-jährigen Sohn Raphael nach Deutschland zurück. Davon handelt der dritte Teil der Familiensaga, von dieser Rückkehr. Dieser Teil erscheint heute. Raffi, Judenbub, heißt das Buch. Und ich erreiche Raphael Seligmann jetzt in Ichenhausen, im Heimatort seines Vaters. Dort hatte er gestern Abend aus seinem neuen Buch gelesen. Guten Morgen, Herr Seligmann.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr Seligmann, in Ichenhausen war Hitler bis vor einigen Jahren Ehrenbürger, aber der Name Ihres Vaters wurde aus der Mitgliederliste des Fußballvereins gestrichen. Warum haben Sie zuerst dort gelesen und wie war's?
Ich habe dort gelesen, weil unsere Familie aus Ichenhausen kommt. Meine Vorfahren liegen auf dem jüdischen Friedhof und das Familienhaus, das 1818 erbaut wurde, steht immer noch. Allerdings wohnen darin andere Menschen. Das wurde 1935 arisiert. Aber ich fühle mich dem Ort verbunden, dem Friedhof, dem Städtchen, der Landschaft, vor allem der alten Synagoge, die einst, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Feuerwehrhaus gebaut wurde, aber wieder restauriert wurde, zumindest zu einer Begegnungsstätte, zu einer Art Museum. Da sind meine Wurzeln.
Sie erzählen das sehr freundlich, fast jetzt gleichmütig. Tut das nicht weh?
Es tut weh, aber es hat keinen Sinn, mit Hass im Herzen herumzulaufen, sondern Schritt für Schritt eine Versöhnung herbeizuführen. Und zwar nicht unterwürfig und nicht demütig, sondern streitbar, ehrlich. Darum habe ich auch die Bücher verfasst. Ich habe nichts verschwiegen. Wir müssen miteinander leben. Wir wollen miteinander leben in diesem Land. Und wir sehen ja Krieg, Mord, Vernichtung, das gehört zur menschlichen Geschichte. Wir hatten in Mitteleuropa den Luxus, das einige Jahrzehnte vergessen zu dürfen. Aber die Unruhe der Welt geht weiter. Es ist irgendwas, das den Menschen morden und stehlen und betrügen lässt. Aber wir müssen dagegen ankämpfen und versöhnen, versuchen, streitbar zu versöhnen.
Bevor wir auf die Gegenwart zu sprechen kommen, habe ich noch einige Fragen zu Ihren Eltern. Ihr Buch heißt im Untertitel Die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland. Hätte es auch Heimkehr heißen können, weil Ihre Eltern auch Heimweh nach Deutschland hatten?
Vor allem mein Vater hatte Heimweh. Er kam nie von diesem Ort los. Die auch meine Mutter von der Sprache, von der Kultur, kam meine Eltern nicht los. Das waren deutsche Juden. Und auch wenn es den Nazis und vielen Mitläufern nicht gepasst hat, unsere Familie ist mit diesem Land verbunden.
Sie beschreiben, wie zunächst Ihre Eltern und dann aber auch Sie selbst sich bei jedem nichtjüdischen Deutschen gefragt haben, was hat der oder die wohl während der Nazizeit gemacht? Was hat das jeweilige Gegenüber mit der Ermordung der Juden zu tun? Land der Täter, ist das eine passende Bezeichnung für Sie?
Heute nicht mehr. Es ist das Land dessen Väter und Großväter, diese einmalige Mordaktion, einmalig in der Dimension und in dem Hass, aber keineswegs einmalig im Geschehen, wie wir es jetzt in der Ukraine erleben und in zahlreichen anderen Ländern. Geht es weiter? Ja, man hat sich gefragt, was mögen diese Leute getan haben, aber heute sind die Mörder fast alle tot. Und es muss weitergehen. Wir können nicht mit Hass im Herzen weiter agieren, sondern ich schreibe ja für unsere Generation, für meine Kinder und Enkelkinder und für die Kinder dieses Landes, zu zeigen, dass man weiter miteinander in Frieden, im Verständnis, aber auch im Streit leben soll.
Sie zeigen, wie präsent Antisemitismus in der Nachkriegsgesellschaft war, Ende der 50er Jahre, auch in den 60er Jahren noch. Ihr Buch heißt Raffi Judenbub und der Titel sagt ja schon, dass alles, was Sie taten oder auch was Sie nicht taten, wenn Sie zum Beispiel ein schlechter Schüler waren, dass alles, was Sie taten und nicht taten, auf Jüdischsein zurückgeführt wurde. Sie wurden verprügelt, es wurde gesagt, Juden sind doch eigentlich klug, du musst doch eigentlich aufs Gymnasium kommen, als Sie erstmal das Gymnasium nicht schaffen. Wie hat Sie das beeinflusst, dass Ihr Gegenüber Sie auf das Jüdischsein reduziert hat?
Ja, ich habe mich zum Tagträumer entwickelt. Ich habe die Realität verdrängt, aber dieses Tagträumen hat die Grundlage für mein späteres Wirken als Schriftsteller gelegt. Ich habe begonnen zu fantasieren, Fantasiestärke zu entwickeln und auf diese Weise wurde ich mit Mitte 30 zum Schriftsteller, obwohl ich eigentlich Historiker bin, aber Geschichte gehört eben zu unserem Dasein und zusammen mit Fantasie. Es waren übrigens nicht alle Antisemiten, es gab ganz tolle Lehrer und da gab es plötzlich keinen Antisemitismus in der Klasse. Das heißt, man muss sich auch an Gute halten und darf nicht an schlechte Menschen verzweifeln, sonst wäre das Leben für alle, nicht nur für Juden, eine Hölle.
Ihre Mutter hat Deutschland als Nazi-Hölle bezeichnet. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es Ihnen auch darum ging, den Hass zu überwinden. Wie war das bei Ihrer Mutter? War da Hass?
Da war sicher auch Hass. Ich meine, ihre Geschwister sind ermordet worden mitsamt ihren Familien. Sie konnte zunächst diesen Hass, diese Wut, diese Traurigkeit, sie wurde depressiv und ist auch depressiv gestorben, das konnte sie nicht überwinden. Aber interessanterweise, als ich mit 18 dann nach Israel wollte, sagte sie, bleib doch hier, bleib bei deinen Eltern, lass uns nicht allein in diesem Land. Und auch sie kam von diesem Land nicht los. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir kommen von dieser Sprache, von diesen 1700 Jahren deutsch-jüdischen Miteinander nicht los. Also wenn man vor 1700 Jahren, als Juden erstmals in Deutschland auftauchten, gab es noch kein Deutschland. Das gab es später das Fränkische Reich, das Heilige Reich Deutscher Nation. Aber die Juden waren längst in diesem Land und sie werden hier bleiben.
Ihr Vater, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, liebte seinen Heimatort Ichenhausen. Er liebte die deutsche Kultur und er hat ja nicht geglaubt, dass Hitler seine Drohungen wahr machte. Was haben Sie daraus gelernt für die Diktaturen von heute, dass Hitler seine Drohung eben doch wahrgemacht hat, obwohl Juden wie Ihr Vater in Deutschland schon lange integriert lebten?
Ich glaube, Leute, grundsätzlich, die Menschen erzählen, sie müssen sagen, was sie bedrückt. Sie können nicht ewig lügen. Und wenn einer sagt, ich möchte ein Volk vernichten, nicht nur Hitler, war kein Nazi, er war ein Mörder, er war ein Mensch. Es gibt Menschen und gar nicht so wenige, die Schlechtes, die Verbrechen begehen wollen. Herr Putin sagte seit Jahrzehnten, dass das alte Russland wiederhergestellt werden muss und notfalls eben mit Gewalt. Kein Mensch wollte ihn hören. Die Iraner sagen, die iranische Führung, nicht die Iraner, aber die Mullah-Führung sagt, Israel muss vernichtet werden. Alle halten das für einen taktischen Zug. Nein, die meinen es ernst. Und wir sollten Verbrechern glauben und wir sollten uns dagegen wehren.
In unserem Gespräch von 2020, da sagten Sie, dass Sie mal die naive Hoffnung hatten, der Antisemitismus würde mit den Nazis, also mit den alten Nazis, aussterben. Wie erleben Sie und wo erleben Sie heute Antisemitismus?
Überall. Das hörte ja nicht 1945 schlagartig auf, sondern es geht weiter. Das sind solche Sachen, da sagt man zwar nicht, du böser Jude, aber du bist ein Zionist. Und was macht ihr mit den anderen? Ihr seid nicht besser als die Nazis und so weiter. Das geht weiter und wir haben eine Auswahl. Wir können davonlaufen, wir können resignieren oder wir können dagegen antreten. Und wir können unsere Menschlichkeit dagegen setzen. Und das Schreiben dieses Buches, dieser Bücher, dieser Familientrilogie, war von der Absicht getragen, die Geschichte der Familie, aber auch die Geschichte dieses Landes aufzuzeigen. Und aufzuzeigen, dass man sich versöhnen kann und versöhnen muss.
Ja, Raphael Seligmann, vielen Dank. Anschreiben gegen den Hass. Und wir haben auch gelernt, Diktatoren tun, was sie ankündigen. Das Buch heißt Raffi Judenbub und ist im Langen Müller Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seligmann.
Danke Ihnen, Frau Florin.
Ende Januar 1990 klingelt es an der Tür des Pfarrhauses von Lobetal bei Berlin. Dürfen wir reinkommen, fragt eine sehr blonde Frau. Es ist Margot Honecker. Neben ihr steht der einst mächtigste Mann der DDR. Der Pfarrer und seine Frau zögern nicht lange und lassen die Obdachlosen Honeckers hinein. Das sei Christenpflicht, sagt der Pastor. Die Gäste ziehen in eines der Kinderzimmer. Der Fernsehfilm Honecker und der Pastor erzählt von den 10 Wochen im Pfarrhaus. Man sieht Margot Honecker im grauen Kostüm in der Küche Zitronen pressen und Erich aus einem Schnapsglas auf nüchternen Magen den sauren Saft trinken. Das Tischgebet nehmen der ehemalige Staatsratsvorsitzende und die Ex-Ministerin klaglos hin. Der Film ist jedoch nicht nur realsatirisch komisch, er stellt ernsthafte Fragen. Was ist Barmherzigkeit? Was ist christliches Handeln? Und wann wird Barmherzigkeit zur Komplizenschaft? Thomas Glatt hat die 90 Minuten gesehen und auch dem echten Pfarrer von Lobetal zugehört.
Die Eingangsszene. Cornelius, der jüngste Sohn des Pfarrehepaars Holmer, erinnert sich im Film an die Ereignisse zwischen dem 30. Januar und 3. April 1990.
Die Meteorologen sagen, dass der Winter 89-90 der wärmste im ganzen Jahrhundert war. Wir konnten nicht einmal Schlitten fahren und an Weihnachten waren es über 15 Grad. Aber das war nicht das einzige Außergewöhnliche an diesem Winter. Die Mauer war plötzlich auf und die ganze DDR kam total durcheinander. Bei uns in Lobetal merkte man davon nicht viel. Bis zu dem Tag, als mein Vater sagte, dass wir Besuch bekommen. Erich Honecker und seine Frau Margot würden bei uns einziehen. Nicht, weil sie unsere Freunde wären. Niemand in unserer Familie hatte Grund, die beiden zu mögen. Sondern weil er sehr krank und frisch operiert ist und sie kein Zuhause mehr haben. Und weil wir Christen sind und es Jesus nachtun wollen.
Plötzlich steht das Ehepaar Honecker vor der Tür. Die beiden im Haus noch lebenden Pfarrerssöhne müssen zusammenrücken, mit Unwillen. Das mit den Honeckers gemeinsam benutzte Bad erklären sie zum französischen Sektor. Ständig läuft Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow, wenn Erich Honecker, gespielt von Edgar Selge, vorbeischlurft. Klamauk aller Münsteraner Tatort. Vor dem Pfarrhaus versammelt sich die internationale Presse. Aufgebrachte Bürger fordern die Todesstrafe durch den Galgen für Honecker. Es gibt eine Bombendrohung. Der Filmpastor versucht, sich zu rechtfertigen.
Wo hätten sie denn unterkommen können? Sie waren obdachlos. Die Regierung versagt ihnen sogar den Personenschutz. Unser Leitspruch von Bodelschwing lautet, dass sie mir keinen abweist. Und davon kann es keine Ausnahme geben, wenn wir Barmherzigkeit predigen. Dann müssen wir sie auch leben.
Lobetal, 1905 gegründet für Obdachlose, war 1990 und ist bis heute ein Diakoniedorf für Epilepsiekranke und Menschen mit geistiger Behinderung. Pastor Uwe Holmer ist heute 97 Jahre alt. Vor genau 22 Jahren gab er ein Hörfunkinterview zu den Ereignissen.
Lobetal ist ja eigentlich doch mal gegründet worden vom Pastor von Bodelschwing als eine Arbeiterkolonie für obdachlose Menschen und auch eine Herberge für obdachlose Menschen. Und dann sagten wir, wenn wir gerade Honecker jetzt ablehnen, könnte es nicht doch unser Auftrag sein, in unserer Zeit einmal ein Zeichen von Versöhnung und Vergebung und Miteinander zu setzen. Außerdem, wenn wir sonntags in der Kirche beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, dann können wir nicht alten Groll aufrechterhalten gegenüber den Funktionären, sondern müssen wir vergeben.
Für 10 Wochen wohnten die Honeckers im Pfarrhaus der Familie Holmer. Selbst in der Mitarbeiterschaft Lobetals waren die Meinungen gespalten. Der kirchliche Schutz wurde aber respektiert. Es gab keine Erstürmung des Pfarrhauses. Der einstige Erzfeind im eigenen Haus, kamen dem Pastor da nicht Rachegedanken?
Die Rache ist mein, spricht der Herr. Also Rache ist nicht unser Teil. Ich muss Ihnen sagen, ein bisschen Genugtuung hatte ich dabei. Ich will es nicht sagen, ein Gefühl des Triumphes, aber eben doch eine gewisse Genugtuung, weil der Marxismus selbst eigentlich uns den Federhandschuh auch in früheren Jahren der Kirche vorgeworfen hat. Jetzt bauen wir den Sozialismus auf und wenn der dann reif geworden ist, dann schlägt das um in den Kommunismus. Dann bauen wir uns den Himmel auf Erden. Und dann stirbt die Kirche von ganz allein. Und ich konnte nur beten, Herr, ich glaube dennoch, dass dir der Sieg gehört. Es bauen die Menschen keinen Himmel, sondern allein der lebendige Gott. Das haben wir nun in der Kirchengeschichte 2000 Jahre hinter uns zu sehen, wie sie immer wieder angefochten worden ist, die Kirche, und wie es keinem der Gegner gelungen ist, Kirche zu vernichten, weil es auch schon Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Sicher, machtvolle, prunkvolle Kirche kann überwunden werden, aber die stillen Gläubigen im Lande, die kriegt kein Feind.
Ein Kirchenasyl, so wurde es in der Presse genannt, das teils wohl nur schwer auszuhalten war. Die Film-Margot Honecker bleibt unbelehrbar.
Die DDR war doch wie eine Familie. Wer sich an die Regeln gehalten hat, der hat gut gelebt.
Wo auf der Welt wird denn das Volk wirklich gefragt? Und wurde in der DDR jemals jemand verschleppt, ermordet oder gefoltert? Hat jemand hungern und betteln müssen oder auf der Straße geschlafen? Jeder wusste, dass Republikflucht strafbar ist. Grenzen werden überall auf der Welt geschützt, auch mit der Waffe. Staat ist Staat, auch im Sozialismus.
In einer fiktiven Fernsehsendung wirft eine ehemalige Torgau-Insassin dem Pastor Heuchelei vor.
Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, die Erfindung von ihrer Margot Honecker.
Wissen Sie, was dort passiert ist, jahrelang? Auf Befehl ihrer netten Gäste. Junge Menschen brechen, ihnen die Würde nehmen. Alles immer im Laufschritt. Nackt ausziehen, Haare abrasieren, sich selbst desinfizieren, als wäre man eine Ratte. Sprechverbot. Tagelang im Fuchsbau. 2x2 Meter, 1 Meter hoch, kein Fenster, kein Licht. Strafsport. Im Entengang die Treppen hoch und runter, bis eine kotzte. Soll ich auch noch über das Sexuelle reden? Sie haben kein Recht, denen zu verzeihen. Auch wenn Sie ein Pastor sind. Das Recht, das haben Sie nicht.
Also war das Lobetaler Kirchenasyl doch ein Akt zu billiger Gnade, gar ein kirchlicher Persilschein? Der reale Pastor Holmer sah das vor 22 Jahren im Interview so.
Also wir haben keinen Persilschein erteilt, das konnten wir nicht und wollten wir nicht. Und da hätten wir uns auch gewehrt, das zu tun. Das war nicht unser Ding, sondern wir konnten nur menschliche Hilfe geben. Und dann muss ich sagen, ein bisschen Genugtuung hatte ich darin auch gefunden, weil ich anerkennen wollte und das immer im Hinterkopf behalten habe, die Genossen sind nicht nur schlecht und haben uns nicht nur Schlechtes getan, denn die friedliche Wiedervereinigung, dass sie damals den Schießbefehl nicht gegeben haben und die Sicherheitskräfte, die sie 40 Jahre lang aufgebaut haben, dann nachher im entscheidenden Augenblick nicht eingesetzt haben. Unser Volk hat friedlich demonstriert, aber auch die andere Seite musste ja friedlich sein. Ein bisschen mildernde Umstände möchte ich den Genossen schon geben.
Zwischenzeitlich zogen die Honeckers nach Lindow. Doch dort wehrte sich die Bevölkerung. Nach weniger als 24 Stunden kehrten die Honeckers nach Lobetal zurück. Im Film klingt das so.
Erich und Margot Honecker blieben noch 2 Wochen bei uns, bis sie in ein sowjetisches Militärhospital in Belitz zogen. Als über ein Jahr später der Gerichtsprozess gegen ihn begann, war seine Frau schon in Chile, bei Roberto. Erich Honecker wurde aber nie verurteilt, denn er war schon viel zu krank. Und so ließ man ihn zu seiner Familie nach Chile fahren, wo er ein Jahr später starb.
Freundlich seien die Honeckers ja gewesen, aber das Tischgebet hätten sie nie mitgesprochen, erinnerte sich Pastor Holmer.
Eine Herberge für Obdachlose, auch wenn die vorher in Wandlitz gewohnt haben. Das ZDF zeigt den Film Honecker und der Pastor heute Abend in der Mediathek. Ist er schon jetzt zu sehen? Regie geführt hat übrigens Jan-Josef Liefers. Damit endet Tag für Tag für heute hier im Deutschlandfunk. Geht es nach den 10 Uhr Nachrichten weiter mit der Sendung Kontrovers. Die Chancen der Diplomatie im Krieg gegen die Ukraine loten mein Kollege Tobias Armbruster und seine Gäste aus. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.